Andrea Wulff kennt viele von ihrem Buch über Humboldt. Und das ja ein breites Publikum gefunden hat. Und warum? Weil sie einfach gut schreiben kann. Also sie kann eben diese hochkomplexen historischen Zusammenhänge sehr gut auflösen. Und also schreibt darüber und man kann es super gut lesen.
Hallo und herzlich willkommen zu Nachts im Buchladen. Und das Wetter hat sich geändert. Langsam wird es herbstlich. Perfekte Zeit, um endlich wieder zu lesen. Und es sind auch die ersten Neuerscheinungen für den Herbst schon draußen. Ich bin bei Margret Holota in Hamm und du hast den Sommer genutzt, um genau die zu lesen, ne?
Genau, schön auf dem Balkon gesessen, die Sonne auf die Beine scheinen lassen und den Kopf frei gehabt für Lesen. Und ich habe wirklich ein paar sehr schöne Entdeckungen gemacht, zum Beispiel im Wallstein Verlag von Ilse Molzahn, Der schwarze Storch. Wenn jetzt niemandem dieser Name Ilse Molzahn etwas sagt, ist das nicht verwunderlich, das ist eine Wiederentdeckung. Sie ist schon lange tot, 81 gestorben, 1895 geboren und verarbeitet in diesem Buch Der schwarze Storch sehr eindeutig ihre eigene Kindheit und Jugend und ihr Leben. Und es hat mich sehr beeindruckt. Also vor allen Dingen hat es mich auch, ich komme ja selber vom Land und also alles, was sie so beschreibt, selbst wenn es schon lange her ist, also kenne ich noch ansatzweise so ein bisschen halt das harte Leben und sie beschreibt es sehr literarisch.
Ganz kurz, wie kommt's, wenn die Frau schon vor mehr als 40 Jahren gestorben ist, dass die jetzt auf einmal als Neuerscheinung im Buchladen ist?
Ja, es gibt schon Verlage, die sich darum kümmern, dass eben vergessene Autorinnen und Autoren neu aufgelegt werden. Das haben wir ja schon öfter erlebt. Also mir ist eben eingefallen der Kaiserling oder die eben auch der JLK aus dem Amerikanischen. Und das passiert immer wieder. Das ist jetzt keine Sensation.
Also es gibt keine Geschichte dazu, wie der Lektor, der in den Keller gegangen ist und zwischen Papierstapeln auf einmal ein Manuskript gefunden hat und sagt, wow, ist das spannend und darin gelesen hat und gesagt hat, jetzt wird es veröffentlicht.
Nee, es gibt vielleicht eine Geschichte dazu, aber die ist mir nicht bekannt. Also ich habe eben nur das Ergebnis in der Hand und es ist eine ziemlich taffe Frau muss das gewesen sein, also sehr außergewöhnlich, also so beschreibt sie eben auch ihre Hauptfigur in dem Roman, also die so sehr gegen den Strich gebürstet ist und versucht eben mit ihrer Eigenartigkeit trotzdem ihren Weg durchs Leben zu machen, also sehr beeindruckend.
Also du hast gesagt, vom Land kommt sie, was ist das für eine Geschichte? Also der Weg der Frau wird beschrieben oder worum geht's genau?
Genau, es geht um Anfang des 20. Jahrhunderts auf einem Gut in Posen wächst halt dieses Kind auf und einfach diesem ganzen sehr harten Klima, sag ich mal, auf dem Land. Also da wird geschlagen, da wird missbraucht und da wird null Rücksicht auf irgendwelche Gefühle genommen und man muss einfach nur funktionieren, weil ja, es muss ja irgendwie auch Geld reinkommen und also wie hart das Leben dort ist, beschreibt sie und wie dieses Mädchen eben auch teilweise darunter leidet.
Ist es denn Ihre Autobiografie?
Also wie gesagt, es hat sicherlich autobiografische Züge und sie verarbeitet darin ihre Kindheit. Also sie kommt von diesem Hof weg hinterher und heiratet auch, ich glaube sogar einen jüdischen Mann und genau, der Mann flieht und sie bleibt in Deutschland. Sie bleibt bei den Nazis halt, ne?
Und damit hört die Geschichte auch, also mit dem Beginn des Dritten Reichs?
Nee, vorher schon. Also das ist aus ihrer Biografie eben oder aus den biografischen Angaben zu nehmen. Also das hört schon vorher auf.
Also ich habe das ja oft, wenn ich alte Bücher lese, dass ich die Sprache so ein bisschen schwierig finde oder so ein bisschen schwer reinzukommen. Wie würdest du das einordnen? Ist das Buch leicht zu lesen? Du sagst literarische Sprache. Gut zu lesen?
Ich habe es gerne und gut lesen können. Es ist natürlich ein bisschen vielleicht für unsere Lesegewohnheiten etwas sperrig, aber wenn man sich da rein gewuselt hat und vor allen Dingen, weil einfach dieses Mädchen, diese Geschichte so wahnsinnig interessant ist, fällt es einem dann vielleicht leicht. Also es geht eben, also um noch mal einmal ganz kurz auf den Titel einzugehen, Der schwarze Storch, ist eben wissen wir im Osten, die Störche immer anlanden und eines Tages ist eben ein schwarzer Storch darunter. Der Vater schießt ihn vom Dach runter und hängt ihn eben ausgestopft über den Tisch und sie fühlt sich eben ihr Leben lang auch eben als schwarzer Storch, also als anders als die anderen Menschen um sich herum. Wie gesagt, das beschreibt sie, ist so ganz leseunerfahren sollte man nicht sein, wenn man dieses Buch zur Hand nimmt.
Okay. Ilse Mohlzahn, Der schwarze Storch. Dann hattest du noch ein Buch dabei, das, glaube ich, in derselben Zeit spielt, aber heute erst geschrieben worden ist. Der blonde Hund, Kerstin Ehmer, 20er Jahre, da geht es um Berlin. Und allein das Cover mit so einer Frau im 20er Jahre Look mit Turban und einem goldenen Kugel in der Hand lässt mich irgendwie so ein bisschen erinnern an Babylon Berlin. Ist das so ähnlich vom Style?
Also Babylon Berlin, also die Romane von Kutscher um Gerion Rath, spielen ja etwas später. Also die fangen, glaube ich, 28 an und gehen eben bis 39 oder fangen 29 an. Da ist ja schon, oder da sind schon die goldenen 20er vorbei, als Gerion Rath die Bildfläche betritt sozusagen. Sie spielt eher zur Hochzeit der goldenen 20er, also bis 22, 23 war ja noch Nachkriegswirren und Hungersnot. Und ja, das ist jetzt also hier das feiernde und schillernde Berlin. Man muss dazu sagen, nicht für alle natürlich. Ne? Also es gibt da schon auch Klassenunterschiede.
Die Armut ist immer noch da und große.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Und klar spielt sich das gesellschaftliche Leben in den Salons ab, in den Bars. Und ja, nicht alle können an diesem Leben teilnehmen. Das ist einfach so. Ein bisschen klingt das auch an. Also natürlich geht es auch hier um einen Mord.
Genau, es ist ein Kriminalroman.
Ja, genau, es ist ein Krimi. Kerstin Ehmer ist die Autorin. Das ist der dritte Band in einer Reihe um Ariel Spiro, glaube ich so. Der Kommissar ist bei der Berliner Polizei mit Nike befreundet ist, die er in seinem ersten Fall kennengelernt hat. Und hier jetzt im aktuellen wird eine Leiche aus einem Berliner Kanal gezogen und ist im weißen Anzug. Und sehr bald stellt sich heraus, dass es ein Journalist ist aus München. Und zwar schreibt er für den Völkischen Beobachter. Also die Nazis zeigen schon ihre ersten Krallen und was sie sonst noch haben. Spiro ja, muss tatsächlich, also spielt nicht nur in Berlin, sondern er muss nach München dort auch ermitteln. Und das macht es nicht einfacher, zumal dann noch eine zweite Leiche auftaucht. Und das ist alles ja etwas undurchsichtiger. Was Kerstin Ehmer sehr gut macht, wie ich finde, also neben der Krimi-Geschichte nochmal, auch genau wie bei dem Volker Kutscher auch ist, viel Zeitkolorit mitbringt. Und das ist hier, du hast es gerade schon erwähnt, die Frau mit dem Turban und die eine Kugel in der Hand hat, so eine goldene, die golden, oder eine Kugel, die golden schimmert. Das deutet so ein bisschen auf die spirituellen Strömungen hin, die da auch sehr en vogue sind. Also wir nehmen zum Beispiel an einer spiritistischen Sitzung teil oder an der Seance, der Ariel bekommt irgendwann, als er sich verletzt hat, Globuli eingeworfen, damit das besser abheilt. Und ja, es gibt schon die anthroposophische Gesellschaft, also ein merkwürdiger Herr Steiner tritt auf, so halt. Und das macht sie sehr gut, weil eben das auch ein bisschen die soziologischen Gegebenheiten, sag ich mal, widerspiegelt und nicht nur ja wirtschaftliche oder andere Gegebenheiten.
Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so das Gegenstück zum schwarzen Storch, ne? Also in den 20ern auf dem Land war es ja wirklich so nach unserem Ermessen noch wirklich ganz, ganz rückständig und ganz, ganz konservativ und ganz, ganz wenig Einflüsse. Während die 20er in der Großstadt in Berlin, ja, also die waren ja so weit, die sind ja quasi durch den Zweiten Weltkrieg erst in vielen Sachen zurückgeworfen worden, weil ne, die waren schon experimentell, was Sex anging, Drogen anging, was Glauben angeht, da war ja quasi alles möglich.
Mhm. Ja, Drogen spielen ja auch eine Rolle, ganz klar. Und sexuelle Abschweifung, sag ich mal, oder eben eine sexuelle Andersartigkeit. Abschweifung ist schon wieder eine Wertung, also eine sexuelle Andersartigkeit. Auch das thematisiert Kerstin Ehmer hier so, ne? Also und bildet das ab. Und ich glaube, sie hat wirklich sehr, sehr gut recherchiert. Also ich bin ganz beeindruckt von dem Fachwissen offensichtlich oder von dem Recherchewissen, was dahinter steckt. Also die Namen zum Beispiel, also sind ausgeklügelt. Das sind nicht einfach nur so Namen, sondern sie weist um die Geflogenheiten im jüdischen assimilierten Bürgertum Mitte der 20er Jahre in Berlin. Und so heißen eben die Leute halt entsprechend dieser Geisteshaltung, die da gezeigt wird. Also finde ich schon sehr gut.
Also der blonde Hund Kerstin Ehmer ist schon ein dritter Teil. Wer Interesse an der Zeit hat, kann sogar noch einen ersten und einen zweiten Teil Krimi lesen dazu. Dann hattest du gesagt, ich habe ein Buch, was mir heute besonders am Herzen liegt. Das hat mir besonders gefallen. Ralf Rothmann, Die Nacht unterm Schnee. Was ist das?
Genau, das ist also der dritte Teil, sag ich mal, Trilogie ist zu viel gesagt, aber Ralf Rothmann hat eben schon zwei Bücher geschrieben, Im Frühling sterben und Der Gott jenes Sommers, genau. Im Frühling sterben, damit ist er eigentlich einem sehr breiten Publikum bekannt geworden, hat Preise dafür eingeheimst, um zwei junge Leute, die halt in den Krieg ziehen müssen. Und der eine sehr patriotisch, der andere dann mehr oder weniger im Widerstand. Im Der Gott jenes Sommers beschreibt er in Anlehnung an die Geschichte seiner Eltern das Leben eines Mannes. Und jetzt im Neuen, Die Nacht unterm Schnee, und auch das ist wieder eine Anlehnung an die Geschichte seiner Mutter, das Schicksal einer Frau, die in den Kriegswirren oder am Ende des Krieges, des Zweiten Weltkrieges vergewaltigt wird und gerettet wird von einem russischen Deserteur, der sie in seinem Verschlag unter der Erde, und das ist, deswegen heißt das Buch Die Nacht unterm Schnee, in dem Verschlag unter der Erde ein bisschen gesund pflegt halt. Und
ganz kurz, also der Peiniger ist gleichzeitig der Retter oder sind das zwei?
Ne, sind verschiedene. Also sie ist von einer Gruppe, also sie die Russen kommen, sag ich jetzt mal, marschieren ein und werden also von dem Hof, wo sie arbeitet, auf einen anderen Hof verfrachtet und auch dort kommen die Russen und sie kann fliehen, wird dann und versteckt sich in einem aufgelassenen kleinen Bauernhof und dort kommen dann aber auch russische Soldaten hin und sie wird eben von mehreren vergewaltigt und sie kann dann aber fliehen und dieser russische Deserteur, der wohl Arzt ist oder Sanitäter, versorgt sie dann eben medizinisch ein bisschen und wir erfahren aber immer nur so ein bisschen von diesem Schicksal des Mädchens. Es geht eher eigentlich darum, wie dieses Mädchen nach dem Krieg ist. Also wie sie diese ganzen Schrecknisse verarbeitet hat und versucht eben sozusagen ja ihr Leben lang Liebe zu bekommen so und versucht das eben zunächst bei verschiedenen Männern und findet auch jemanden, der ihr sehr treu ist und der ihre Eskapaden auch toleriert und sie so toleriert, wie sie ist. Und mit dem geht sie dann auch hinterher aus diesem, das Ganze spielt erstmal in Schleswig-Holstein auf dem Land, als dort die landwirtschaftlichen Hilfskräfte nicht mehr so gebraucht werden, geht sie eben ins Ruhrgebiet, wo eben Bergleute gesucht werden und gebraucht werden und fühlt sich eigentlich dort wohler, das muss man sagen. Und weil es eben städtisches Leben um sie ist und es ist, wie gesagt, schon auch die Geschichte seiner Familie, seiner Mutter, seiner Eltern. Ralf Rothmann ist ja selber im Ruhrgebiet geboren und ist dann nach Berlin gegangen, wo er jetzt heute noch lebt. Und ich finde, er hat es großartig gemacht. Also diese Verarbeitung, also er hat auch so einen kleinen Trick angewandt. Also die Geschichte erzählt eine Freundin der Mutter, also der richtigen Mutter, also der Frau, die hier die Mutter sozusagen symbolisiert. Und dadurch gewinnt er so eine gewisse Distanz aus. Und er kann eher sehr wertfrei und eben auch, also ich kann mir schon vorstellen, dass Ralf Rothmann jetzt als Autor nicht so ganz einverstanden war mit seiner Mutter. Aber durch diesen Kniff, dass er eben die Freundin, diese fiktive Freundin, die Geschichte erzählen lässt, schafft eine Distanz und ist natürlich dann frei von so Abrechnungstendenzen oder auch Gefühlen.
Okay, das klingt spannend, aber auch nach heftigem Tobak, ne? Also es ist wahrscheinlich auch nicht easy to read.
Nein, aber also wie gesagt, diese Vergewaltigungsszenen und diese Schrecken des Krieges, eher wohl dosiert immer so zwischendurch, also hauptsächlich geht es tatsächlich um das Leben nach dem Krieg.
Ja. Weil es erinnerte mich so ein bisschen an Eva Völler, die Ruhrgebietssaga, aber es ist, ich vermute jetzt mal von der Art zu schreiben, ganz anders, ne?
Ja, Eva Völler ist natürlich sehr viel mehr im Unterhaltungsbereich anzusiedeln. Klar, kann, also es ist auch eine gute Geschichte über die vergangenen Zeiten im Ruhrgebiet. Aber es ist eben, ja, Ralf Rothmann hat schon einen anderen Zugriff. Und man muss eben diesen Roman auch im Zusammenhang mit den zwei vorhergehenden sehen.
Okay, also Die Nacht unterm Schnee, Ralf Rothmann. Du hast noch einen Krimi mitgebracht. Heavy, tödliche Erden. Carla Mori, tödliche Erden. Erden, da denke ich irgendwie sofort an Afrika, Erde, wo Dinge zu finden sind, Gesteine, richtige Fährte.
Mhm. Ja. Ja, es geht tatsächlich um seltene Erden, die gebraucht werden, um die Energiewende, die wir alle wollen und anstreben, zu verwirklichen. Also es wird gebraucht für die Computer, die das Ganze steuern, und es wird auch für die Batterien gebraucht. Was viele nicht wissen, und das thematisiert Carla Mori hier, ist, dass diese seltenen Erden auch im Abbau hochgiftig sind, weil chemische Substanzen eingesetzt werden, und die Menschen, die das abbauen, die arbeiten hauptsächlich in China und auch eben in Afrika, setzen sich allerschwierigsten Bedingungen aus und leiden darunter.
Aber hier geht's um einen Kriminalroman. Was ist die Geschichte?
Genau. Die Geschichte ist, dass ein Geophysiker, der sich eben justamente mit diesen seltenen Erden wohl beschäftigt hat, tot aufgefunden wird. Und ja, es könnte ein Ehedrama sein, Eifersuchtsdrama. Oder aber es geht um Geld, genau weiß man es nicht, aber schlussendlich stellt es sich doch heraus, nachdem auch noch sein Kollege, mit dem er zusammen an diesem Projekt gearbeitet hat, auch ermordet wird, dass die beiden wohl sehr in hochbrisante Geschehnisse auf mehreren Kontinenten, muss ich sagen, verwickelt sind. Also ich fange anders an. Carla Mori ist das Pseudonym der Kölner Autorin Bärbel Böcker, und deren Krimis haben, also die hat bisher drei geschrieben, spielten immer in der Eifel. Dieser spielt auch in der Eifel, aber nur insofern, als die Ermittlerin dort lebt und in Köln arbeitet. Und wir reisen aber auch nach Stockholm, nach Schweden, in die USA, Houston, Texas und auch nach China. Und also es gibt internationale Verwicklungen in diesem Fall, obwohl es eigentlich als Regionalkrimi durchgeht.
Also auf ein Regionalkrimi wäre ich jetzt auch bei dem Cover nie gekommen. Da hätte ich eher gedacht, ja, Thriller, spannend.
Ha. Ist spannend, ist wirklich spannend. Also es ist gut geschrieben, spannend gemacht, weil es gibt viele Wendungen auch und ja, hält Überraschendes auch nochmal bereit. Ich finde auch die Ermittlerfigur ganz gut, Hanna heißt sie. Und ja, die hat natürlich auch private Probleme mit dem Lebenspartner, mit dem Sohn des Lebenspartners. Also ist irgendwie eine runde Geschichte.
Also Carla Mori, Heavy, tödliche Erden. Und dann hattest du gesagt, machen wir noch eine Reise ganz in die Vergangenheit. Also es wird richtig anspruchsvoll. Es geht in die Romantik, in die Zeit der Romantik. Es ist eher ein Sachbuch von Andrea Wulff, Fabelhafte Helden, die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich.
Genau, Andrea Wulff kennt viele aus also was oder von ihrem Buch über Humboldt, und das ja ein breites Publikum gefunden hat. Und warum? Weil sie einfach gut schreiben kann. Also sie kann eben diese hochkomplexen historischen Zusammenhänge sehr gut auflösen und also schreibt darüber und man kann es super gut lesen. Also es ist jetzt nicht verkopft oder verquastet, sondern sie nimmt einen mit auf diese Reise, in diesem Falle eben tatsächlich zu den frühen Romantikern, und sie nennt das Buch Fabelhafte Rebellen. Und es waren ja tatsächlich Rebellen, die sich da in dieser Zeit getummelt haben und gegen die Kleinstaaterei und manchmal auch gegen diese Herrscher, diese, ja, die eben Deutschland unter sich aufgeteilt hatten, rebellieren und oft aber auf der anderen Seite auch von diesen Herrschern gefördert worden sind und ja, Geldzuwendung bekommen haben, damit sie ihre Studien betreiben konnten, weil das darf man ja nicht vergessen. Also es gab eben nicht so ein Lehrsystem wie heute, sondern ja, manchmal haben die Dozenten ihre Studenten entweder in der Kneipe oder in der heimischen Stube empfangen. So, ne? Das war schon spannend.
Also wenn ich an die Romantiker denke, also wer fällt mir ein? E.T.A. Hoffmann, der war ja irgendwie auch eher witzig. Novalis, hast du gerade schon gesagt, Eichendorff. Dann denke ich auch eher an so Menschen, die haben sich doch auch viel in die Natur zurückgezogen. So ein bisschen weltflüchtig waren die doch auch und haben halt so diese Sehnsucht nach der Natur, war so diese romantische Idee, da findet man wieder seinen Frieden. Eigentlich so die frühen Ökos, oder?
Ja, könnte man sagen. Also sie thematisiert das auch ein bisschen mit dem Rückzug in die Natur. Allerdings jetzt nicht so, also sie reißt das an, also zum Beispiel mit Goethe oder Schiller auch, wie die durch die Lande reisen und was das für Gefühle bei ihnen hervorruft. Aber man darf nicht vergessen, die waren auch schon Gelehrte so, ne? Und haben das versucht, eben intellektuell auch zu verarbeiten. Und wo sie eben großen Wert drauf legt, deswegen steht es auch nochmal im Untertitel, die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich. Also wie eben von diesem Dasein als Knecht, als Untertan plötzlich so eine Art Selbstbewusstsein entstand. Und da haben diese Gelehrten, die frühen Romantiker, also Goethe, Schiller, ich weiß, Novalis, wie sie alle hießen, also sehr viel dazu beigetragen und eben das den Menschen als Individuum wahrgenommen und versucht wahrzunehmen.
Also was ihr schon immer über die Romantik wissen wolltet, oder was ist der Kern der Romantik? Die fabelhaften Rebellen von Andrea Wulff, die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich, da bin ich ja ganz angefixt. Eins hast du noch, was
ist
das?
Also das ist mehr, jetzt haben wir so viele schwere Sachen gemacht, irgendwie mit schweren Themen.
So kenne ich das bei dir.
Ja, genau. Erika Ferencik, ein Lied vom Ende der Welt. Das ist ein Roman über ein Experiment oder ein Forschungslabor in der Arktis. Und es erinnert so ein bisschen an die Geschichte vom Gesang der Flusskrebse, die wir ja alle gelesen haben. Also ich kenne keine.
Kommt ja jetzt gerade auch ins Kino, ist ja quasi wieder hochaktuell.
Genau, wo es eben auch um die Naturverbundenheit eines Mädchens geht. Also hier ist es so, so ein bisschen auch in eine Krimi-Handlung eingebunden, obwohl das weniger im Vordergrund steht, glaube ich. Eine Sprachforensikerin ist im Mittelpunkt. Sie bekommt einen Anruf von einem ehemaligen Freund, Kollegen, der sagt, ich habe hier was ganz Interessantes, Sprachäußerungen, die ich nicht einordnen kann und kannst du nicht herkommen und das identifizieren. Du bist doch für nordische Sprachen ja die Spezialistin. Und sie fährt da tatsächlich hin, obwohl ihr Bruder da in dieser Forschungsstation umgekommen ist. Also es ist jetzt schon ein Dreivierteljahr ungefähr her und sie muss sich da schon auch irgendwie dieser Trauer nochmal stellen. Aber sie fährt dahin, weil es sie doch auch reizt. Und dann beginnt das Abenteuer. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht spoiler. Aber es geht letztendlich auch um Experimente mit Menschen und der Titel, ein Lied vom Ende der Welt, bezieht sich eben darauf, dass tatsächlich in dieser Forschungsstation wohl durch den Klimawandel plötzlich das Eis schmilzt und Menschenfunde gemacht werden und einer dieser Menschen lebt dann noch. Und darum rankt sich das Ganze so. Also es ist schon ein bisschen speziell, aber ich fand es hochspannend und sehr unterhaltsam.
Ich merke schon, mehr darfst du gar nicht darüber sagen. Also, wenn ihr was Spannendes wollt, Vielversprechendes, ein Lied vom Ende der Welt, Erika Ferencik, und du sagst, das ist eben auch nicht heftiger Tobak, sondern einfach wegtauchen, lesen und spannend finden.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe es im Hochsommer gelesen tatsächlich. Das war schon sehr heiß. Man kommt dann halt in diese 40 Grad minus Gefilde. Es ist aber richtig spannend und auch unterhaltsam geschrieben. Also, man kann so reinsaugen.
Super. Also für ein Wochenende, wenn es regnet und stürmt und schneit, genau das Richtige. Ein Lied vom Ende der Welt, Erika Ferencik. Dann hatten wir noch Die Romantiker, Andrea Wulff, Fabelhafte Rebellen. Ralf Rothmann, Die Nacht unterm Schnee, die Geschichte beinahe seiner Mutter, die nach einer Vergewaltigung ins Ruhrgebiet kommt. Heavy, tödliche Erdenkriminalroman von Carla Mori, der eigentlich ein regionaler Krimi aus der Eifel ist. Der blonde Hund ist die Reise in die 20er Jahre mit Kerstin Ehmer. Und Ilse Molzahn, da haben wir den Beginn des 20. Jahrhunderts. Der schwarze Storch spielt auf dem Land. Da haben wir was zu tun. Danke, Margret.
Okay, gerne geschehen.